Wie immer wir das heutige Fest verstehen oder einordnen wollen, eines ist völlig klar. Die Aufnahme Mariens in den Himmel hat ihren Grund in der Auferstehung ihres Sohnes. Er ist der Erlöser und sie die Erlöste. Und das christliche Volk hat das immer gespürt, wenn im Rosenkranz gebetet wird, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Nun, die Auferstehung Christi ist das grundlegende Ereignis und keiner hat es wohl, so wie Matthias Grünewald, auf dem Isenheimer Altar ins Bild gesetzt. Sie haben das vermutlich vor Augen, ein pechschwarzer Hintergrund und ein riesen gelb-roter Lichtball. Und mittendrin der Auferstandene. Sein Gesicht verschmilzt fast mit diesem überirdischen Licht. Und unten der Grabstein und die schlafenden Wächter. Und er hebt seine Hände, scheint zu schweben und zeigt seine Wunden. Und das gehört dazu. Diese christliche Grundtatsache ist die Auferweckung des Gekreuzigten. Gerade an seinen Wunden, denken Sie an Thomas, wird er erkennbar. Nun frage ich Sie, haben Sie schon einmal ein Bild von der Himmelfahrt Maria mit Wunden gesehen? Ich noch nicht. Aber eigentlich gehört das zur Auferstehung. Maria wird meistens in reiner Glorie dargestellt. Und das ist eine halbe Maria. Denn die Schrift sagt uns an so vielen Stellen, dass auch sie ihre Wunden trug. Ein Schwert des Schmerzes wird dein Herz durchbohren, sagt schon Simeon. Und am Ende des Kindheitsevangeliums in der letzten Szene mit dem 12-Jährigen, der erwachsen wird, sie verstanden ihn nicht, die Eltern, Josef und Maria. Das muss nach der erhebenden Szene mit dem Engel Gabriel schon fast ein Absturz gewesen sein. Und auch bezeichnenderweise so glorios, Johannes, sein Evangelium beginnt mit der Hochzeit von Kana, erreicht den Wein der Endzeit, er ist im Grunde der verborgene wahre Bräutigam und am Ende heißt es nur, diese Herrlichkeit erkannten die Jünger, nicht die Familie, die auch dabei war. Wenn auch Maria den Weg gebahnt hat, aber als Mutter hat sie wohl noch nicht diesen Glaubensdurchblick bekommen. Und sehr drastisch schildert es ja der Evangelist Markus, der früheste Evangelist. Sie will ihn mit den Brüdern zurückholen, weil sie glauben, er sei verrückt geworden. Und auch das Wort, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, die das Wort Gottes hören, die sind für mich Bruder, Schwester und Mutter. Das muss eine Mutter schon ins Herz greifen. Ja, wo sind die Wunden Marias? Dies gibt es ja. Es gibt ein ganz berühmtes Marienbild, das Sie alle vor Augen haben, die Sixtinische Madonna in Dresden. Es ist zwar kein Himmelfahrtsbild, aber Maria steht mit ihrem Kind auf Wolken. Eine ideale Frau. Und viele haben sie nur so geschildert. Unten kniet der Märtyrerpapst Sixtus und er deutet mit seiner Rechten aus dem Bild heraus. Und auf der anderen Seite die heilige Barbara, die Heilige des Totengeleites mit ihrem Symbol, dem Turm. Der König von Sachsen hat dieses berühmte Gemälde Mitte des 18. Jahrhunderts nach 2 Jahren Geheimverhandlungen von den Benediktinern in Piacenza vom Kloster San Sisto für eine Riesensumme erworben, denn der Konvent musste die Gebäude renovieren. Und so kam es nach Dresden. Was meistens nicht beachtet wird, Maria, die Madonna der Sixtinischen Kapelle, hat weit aufgerissene Augen. Und auch ihr Sohn. Warum? Weil in der ursprünglichen Klosterkirche San Sisto, das Bild war am Hauptaltar genau gegenüber, ein Kreuz stand. Der Schrecken, das Furchtbare, das muss sie in diesem Augenblick sehen. Das ist eigentlich das Geheimnis des Bildes, nicht seine makellose Schönheit, wie sie Raphael nur ins Bild setzen konnte. Also, zu ihrem Aufgenommensein in den Himmel gehört auch der Schmerz. Und vielleicht gibt es für eine Mutter keinen schlimmeren Schmerz, als wenn ein Sohn vor ihr noch dazu so grausam hingerichtet wird. Ja, dieses Ineinander von Himmel und Schmerz, das ist aus der christlichen Botschaft nicht zu verdrängen, auch und gerade am heutigen Fest nicht. Und die Lesungen sagen das auch sehr, sehr deutlich. Nehmen wir die zweite, den Korintherbrief. Da wird die Auferstehung Jesu geschildert, aber wie? Und dazu muss man den Einstieg kennen. Nach den ersten Versen benennt Paulus das Problem, um das es geht. Er hat in 1,5 Jahren, 49, 50, in dieser Hafenstadt Korinth eine bunte, charismatische, enthusiastische Gemeinde gegründet. Er zieht weiter nach Ephesus und hört beunruhigende Nachrichten. Und die Nachricht am Anfang des Kapitels lautet, dass einige sagen, ein Aufstehen Toter, nicht der Toten, ein Aufstehen Toter gibt es nicht. Das ist keine Leugnung der Auferstehung nach dem Tod. Das ist die schlichte Tatsache, dass nach einer enthusiastischen Anfangsphase die Ernüchterung, die alten Enttäuschungen, der Alltag so nagt, dass man sagt, haben wir uns mit unserer religiösen Begeisterung nicht was vorgemacht? Und Paulus entwickelt dann Auferstehung als lebenslangen Prozess. Es kommt in unserem Text in dieser Übersetzung nicht so gut raus. Das Entscheidende ist, da heißt es, wenn Christus kommt, folgen dem alle zu ihm gehören. Und jeder hört sofort, er kommt zur Wiederkunft. Aber da steht im Griechischen ein Wort, das eigentlich Präsenz bedeutet. Wenn Christus gegenwärtig ist, dann gehören alle zu ihm, hier und jetzt. Und danach kommt erst das Ende. Also, der Mensch ist, so sagt es die jüdische Theologie, seit der Ursünde sozusagen der Fatalität des Todes unterworfen. Und die Sünde, die abkehrt von Gott, das ist der Sold der Sünde, der Tod. Und davon hat uns Christus befreit. Zunächst einmal sagt er seiner Gemeinde, euch in Taufe und in der Eucharistie. Aber dieser Prozess geht weiter. Christus kommt immer wieder. Und er sagt, als er über die Eucharistie in Kapiteln vorher redet, wir feiern den Tod des Herrn, also diese unsere Feier, bis er kommt, und zwar nicht in Herrlichkeit, sondern hier und jetzt fühlbar, spürbar. Er ist da. Noch drastischer ist es in der ersten Lesung. Die Offenbarung des Johannes stammt von einem Wanderprediger an der Nordküste Kleinasiens, kurz vor dem Bosporus. Und der Seher von Patmos, wir würden heute sagen, ist ein Hardcore-Gläubiger. Er ist in einer fundamentalen Opposition gegen das Römische Reich. Es gibt noch keine systematischen Christenverfolgungen um diese Zeit, nur einzelne Fälle. Aber die Gemeinden leiden daran, dass sie vom gesellschaftlichen Leben, vom Familienleben oft ausgeschlossen, ja geächtet sind, wir würden heute sagen, gemobbt werden. Denn gerade im kleinasiatischen Bereich, wo man aus den alten Mythen immer wieder Götter, die über die Erde wandeln, kannte, hatten die Priester dort kein Problem, den sprichwörtlich brutalen Kaiser Domitian Ende des Jahrhunderts, den viele für einen wiedergeborenen Nero hielten, als göttlich zu verehren. Und jetzt entwickelt der Seher von Patmos für seine Leute fantastische Bilder vom Himmel. Und diese Frau, die da am Himmel erscheint, ist diese endzeitliche Gemeinde. Es sind die endzeitlichen Drangsale, die Geburtswehen einer neuen Welt, mitten in der alten Welt. Diese Offenbarung des Johannes ist eine Schule des Sehens, und zwar des wahren Sehens. Man muss sich einen Teppich vorstellen, wo die Welt nur die Unterseite ist, mit Chaos durcheinander. Und er schwenkt immer wieder über in die himmlische Schau. Die verloren gegangene Lade des Bundes taucht plötzlich wieder auf. Und dann ein mythisches Tier, wo man sehr vieles dahinter verbergen kann. Mit der Zeit stellt sich heraus, er meint vor allen Dingen den Gewaltstaat des Römischen Reiches. Und diese Frau, diese Gemeinde gebiert etwas Neues unter Schmerzen. Und sie wird in der Wüste, dem Ort der Begegnung mit Gott, bewahrt. Das passt auch nicht auf Maria. Also, es ist ein Mut zu sprechen mit bildhafter Theologie, mit Gerüchten, mit edlen Materialien wird der Himmel gemalt für bedrängte Christen. Also auch da der Umschlag von Bedrängnis, von Tod in Leben. Wenn Sie so wollen, von Auferstehung hier und jetzt. Und auch in diesem Preisgesang des Magnificat schwingt das mit. Maria spricht vom Knecht Israel und bezeichnet sich in der weiblichen Form als Magd, parallel zum Knecht. Und dieser Knecht, der im Exil berufen wird, er ist Heil für Israel und Licht für die Völker. Und er bringt eine neue Nähe Gottes zu seinem Volk. Aber, wir hören es am Karfreitag ganz drastisch, er wird missverstanden, er wird behandelt wie der letzte Dreck. Also auch da die Magd, die in dieses Schicksal einsteigt. Maria, auch wenn sie so glorios dargestellt wird, nimmt auch ihren nicht ganz einfachen Pilgerweg mit zur Aufnahme in den Himmel. Und diese Aufnahme beginnt nicht erst zum Zeitpunkt des Todes. Sie wissen ja, es gibt zwei Traditionen. Im Osten spricht man von der Entschlafung Mariens und im Westen von der Himmelfahrt. Wir müssen beides zusammen sehen. In der oberen Pfarre in Bamberg feiert man heute Patrozinium. Denn dort steht im Hochaltar eine überlebensgroße Holzfigur. Sie steht eigentlich nicht, sie sitzt, Maria, und ihr Kind steht. Diese Gestalt, Skulptur aus dem 13. Jahrhundert, wird in den nächsten Tagen mit barocken Gewändern üppigst geschmückt, trägt eine Krone, auch der kleine Sohn mit Krone. Sie wird plötzlich zur glorreichen Madonna. Und am Sonntag gibt es in Bamberg seit dem 18. Jahrhundert eine berühmte Prozession. 16 Männer schultern die große Figur und tragen sie hinunter in die Stadt, in die ehemalige Jesuiten- und Universitätskirche St. Martin. Und dort steht eine Pietà, eine Schmerzensmutter. Und die beiden Marias begegnen sich Aug in Auge, die glorreiche und die schmerzhafte. Es gibt eine Andacht und dann wird die glorreiche wieder in die obere Pfarre zurückgetragen. Das ist eigentlich die adäquate Feier, der Ritus für das heutige Fest, dass die schmerzhafte und die glorreiche sich auf Erden begegnen und dass beides zu unserem Leben gehört. Im ersten Kanon gibt es eine für uns heute etwas antiquiert klingende Wendung. Da heißt es im Hochgebet: Dein heiliger Engel trage dieses Opfer auf deinen himmlischen Altar. Aber es ist genau dasselbe, was in der Offenbarung geschieht, was bei dieser Prozession geschieht, dass unser Menschliches, unser Urmenschliches, was wir feiern, vor Gott getragen wird. Und nicht umsonst reden wir von der Seelenspeise der Kommunion. Und unsere Seele, ja, Leib und Seele haben das ewige Ziel, Gott zu erreichen, von ihm in die Arme geschlossen zu werden. Von daher können wir immer nur bitten, dass wir in der Kraft dieser Feier Auferstehung erfahren, dass wir mitten in unserem Leben, vielleicht gerade in Wüste und Schmerz, Auferstehung erfahren und dass wir dieser gegenwärtigen Herrlichkeit als Verheißung trauen. Denn unser aller Ziel heißt Himmel. Amen.